Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Ein Ohrwurm hat kein Ende, lieber Willi, deswegen machen wir auch gleich weiter mit einer weiteren Ohrwurm-Folge.
Ja, das ist ja so toll, dass viele Kollegen und Freunde gefunden haben, das ist eine gute Idee, da habe ich aus, da singe ich auch was vor. Wobei, manche wissen, was es ist, die haben es schon erfahren, Ohrwurm,
genau.
Manche wissen es nicht, ganz spannend.
Ja, voll. Ich glaube, dass ganz viele Leute ihren Ohrwurm auch lange mit sich mitgetragen haben, bevor sie dann irgendwann drauf gekommen sind, was es ist, was dahinter steckt. Auch, ja. Die Elisabeth weiß genau, was ihr Ohrwurm ist und sie summt ihn uns jetzt mal vor.
Schön, ja. Vor allem interessant ist, dass sich Rhythmen auch so hundertprozentig einprägen. Also wenn man es von der Melodieführung her nicht ganz so schafft wie die Philharmoniker, durch den Rhythmus kriegt doch jeder, der das Stück kennt, mit, dass das die Moldau von Friedrich Smetana ist.
Genau.
Elisabeth hat es auch schon erfahren. Und das ist nun wirklich ein Stück von Ohrwurm-Charakter, ein Ohrwurm, der geradezu politische Dimensionen angenommen hat.
Politische Dimensionen? Warum denn das?
Das werde ich dir gleich vorspielen.
Israelische Nationalhymne.
Wir hatten das schon einmal, liebe Katrin, wenn du dich erinnerst, in einer Sendung, in der wir uns mit Hymnen und Kennmelodien politischer Natur befasst hatten.
Ja, du hast mir das schon einmal erzählt und ich glaube, wir haben auch drüber gesprochen, dass das auch von Alle meine Entchen nicht weit entfernt ist.
Genau, dazu sehen Podcasts gut, dass man sich diese Sachen
die merkt. Die depperten Sachen merkt man sich natürlich.
Die lieben Hörer und Hörerinnen können das jetzt probieren. Wenn sie versuchen, diese Melodie in Dur zu singen, dann kommen sie auf Alle meine Entlein und dann haben sie auch den Pass. Text. Natürlich können ja auch Enten auf der Moldau schwimmen, so ist es nun mal. Wobei, zur Moldau muss man noch was sagen, das ist eigentlich sehr schön, dass wir damit dem jetzt beginnen können. Wir leben ja noch im Jahr 2024 und das ist nicht nur ein Schönberg-Jahr, ein Bruckner-Jahr, sondern im selben Jahr wie Bruckner, nämlich 1824, ist Friedrich Smetana, der Komponist der Moldau, zur Welt gekommen.
Ein Wahnsinn, das heißt, wir haben ein Jubiläenjahr sondergleichen gerade.
Stimmt. Ja. Es gäbe noch andere Komponisten zu feiern, die man leider nicht feiert, aber immerhin ist es ja schon einmal ganz gut, wenn man sich auch des Friedrich Smetana besinnt, der natürlich abgesehen davon, dass er der tschechische Nationalkomponist geworden ist, obwohl er in seiner Jugend besser Deutsch konnte als Tschechisch, aber das hat sich dann im sehr nationalistischen 19. Jahrhundert dann irgendwann einmal gedreht und er hat natürlich dann versucht, auch nur mehr Tschechisch zu sprechen und zu schreiben vor allem. Und die Moldau liegt gerade im Scheitelpunkt dieser Bewusstwerdung, dieser nationalistischen Bewusstwerdung und ist Teil eines großen Zyklus, der heißt Mein Vaterland, Mavlast. Und besteht aus 6 symphonischen Dichtungen und an zweiter Stelle steht eben diese Moldau und die wurde wirklich das tönende Wahrzeichen für die Tschechen, des Nationalgefühls der Tschechen.
Also ein patriotisches Stück.
Ja, und auch durchaus so gedacht, das muss man auch dazu sagen. Nicht? Also im 19. Jahrhundert war ja Patriotismus und Nationalismus etwas sehr positiv Konnotiertes, wie wir wissen, für die einzelnen Nationen. Ich meine, wir werden jetzt da keine Geschichtslektion machen, aber die Moldau ist Teil dieser Bewusstwerdung. Das muss man sich ganz klar machen und gilt natürlich heute noch so. Also ich meine, ich durfte dabei sein im Jahr 1990 beim ersten Festival Prager Frühling nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das heißt, nein, nach dem Hochgehen des Eisernen Vorhangs, das ist ja eigentlich immer eine falsch gebrauchte Metapher.
Ein Vorhang kann fallen.
Sich. Ja, wenn der Vorhang fällt, ist zu.
Achso, dann ist es vorbei. Stimmt. Ja, die Mauer fällt.
Aber der Vorhang ist hochgegangen eigentlich, wenn man es genau nimmt, wenn man die Metapher ernst nimmt. Dann ging also der Vorhang hoch, dann konnte man in Ruhe nach Prag reisen. Und da war Raphael Kubelik, einer der berühmtesten Dirigenten der Welt, der Chefdirigent als ganz junger Mann der Tschechischen Philharmonie gewesen ist und dann nach der Machtübernahme der Kommunisten das Land verlassen hat und der wirklich erst zu diesem Zeitpunkt zurückkehrte, triumphal und diese Eröffnung des Prager Frühlings mit Mein Vaterland dirigiert hat. Das ist ein unvergessliches Erlebnis. Die kurze Aufnahme, die wir reingespielt haben, war übrigens von Kubelik dirigiert aus dieser Prager Jahrhundertstunde, muss man sagen. Tschechische Philharmonie, Raphael Kubelik. Kann man kaufen, ist wirklich eine der tollsten Orchesteraufnahmen aller Zeiten.
Und ich vermute, dass dieses Stück den Fluss beschreibt, wie er sich durchs Land schlängelt, oder? So machen das Komponisten doch gerne.
Du sagst es, wir haben die Melodie gehört, von der Tschechischen Philharmonie gespielt eben. Das ist die erste große Aufwallung dieses wunderbaren Themas, dieses allgemeine Endlein-Thema im Moll. Das beginnt, aber die Tondichtung beginnt, das können wir vielleicht auch noch hören, mit dem Quellflüsschen. Da vereinigen sich die sprudelnden Quellen langsam zu einem Bächlein und dann wird es eben der reißende Strom. Also hören wir mal die sprudelnden Quellen. Und so klingt es dann ganz am Schluss, wenn also alle Fairnisse und alle Stromschnellen überwunden sind. Das steht natürlich auch für den Kampf der tschechischen Nation und die triumphiert dann am Schluss auf diese Weise.
Ich habe auch tatsächlich dieses Lied, die Moldau, auch schon mit Text gehört. Also wahrscheinlich gibt es da verschiedene Textdichtungen dazu. Aber es gibt eben auch einen Text, der das beschreibt, wie der kleine Quell zum großen reißenden Strom wird. Und zum Schluss heißt es dann, ich bin die Moldau, ein Fluss namens Moldau.
Das habe ich noch nie gehört. Ist aber eigentlich eine lustige Idee. Man könnte ja da eigentlich einen fantastischen Cartoon machen und auch Kinder dazu führen, dass man sieht, vielleicht kann man ja wirklich die Entlein auf der Moldau schwimmen lassen, zumindest am Anfang.
Die Entlein werden dann halt irgendwann traurig und steigen auf Moll um, oder?
Ja, die sind am Anfang im Moll und am Schluss sind Tour, nicht? Am Schluss ist alle meine Entlein.
Das heißt, es hat ein glückliches Ende.
Apotheose von alle meine Entlein, wenn man so will.
Ja. Okay, also sie haben mit der Moldau begonnen und zum Schluss durften sie fröhlich den Kopf ins Wasser stecken.
Ja, genau. Ja. Und wieder raufholen.
Wir haben uns in unserem Umfeld umgehört und Ohrwürmer eingesammelt. Wir wollen unsere Freunde und Kollegen befreien von ihren Ohrwürmern, aber vielleicht werden wir sie auch nur festigen, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, einen weiteren Ohrwurm hat uns der Erich beigesteuert und er weiß über diesen Ohrwurm auch so einiges.
Der Kanon von Pachelbel kommt in ziemlich vielen Stücken aus Pop und Rock vor. Da gibt es zuerst einmal diese langsame Linie. Und der Höhepunkt kommt dann.
Ja, also der Erich weiß selber, dass das der Kanon von Pachelbel ist. Das ist ein Bach-Zeitgenosse. So
Johann Pachelbel heißt er, oder?
Johann Pachelbel.
Pachelbel. Betonung auf Pach.
Pachelbel oder Pachelbel, keine Ahnung, wie er sich selber ausgesprochen hat. Das ist ja wie Murau und Murau, also es heißt Murau, nicht? Hab ich gelernt.
Ich auch, ja.
Ja, du musst das ja wissen.
Steirerin heißt
man. Weiter nördlich herstammend, also in Wien ist man gern dabei, dort Murau zu sagen.
Nicht? Okay, ja, und im englischen Sprachraum sagen sie gern Pachelbel.
Pachelbel. Das ist natürlich überhaupt. Ja, gut. Aber ja, Pachelbel. Also Pachelbel oder Pachelbel, ich würde auf die Betonung auf dem A tippen, aber.
Aber es war deutscher auf jeden Fall.
Ja, war deutscher Komponist, Barockkomponist. Und das ist ein Stück, das unglaublich populär geworden ist, im Zuge eigentlich erst der Originalklangbewegung. Also man kannte das vorher, es war eines der wenigen Barockstücke, die schon in den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts so wieder herausgeholt wurden aus der Mottenkiste, weil man kannte die wichtigen Werke von Händel, die wichtigen Werke von Bach, ein bisschen was von Georg Philipp Telemann, der berühmteste Zeitgenosse gewesen ist. Und dann sind so die anderen Komponisten, die zu Zeiten hoch geehrt waren, so langsam wieder ans Tageslicht gekommen. Und das ist einfach, ja, Ohrwurm. Das ist ein Ohrwurm. Wenn man das einmal hört, vergisst man das nie. Das Lustige ist, dass es Kanon heißt, obwohl es also nichts mit Bruder Jakob oder so zu tun hat, wie wir das singen könnten jetzt hier gleich.
Man könnte es nicht so übereinander legen.
Nein, kann man, aber wirkt nicht gut. Aber das Lustige ist, dass der Erich das ja sozusagen analytisch vollkommen klar uns aufgebaut hat in dem, was er hier uns eingesungen hat. Weil er singt zuerst den Bass. Und dann sagt er, irgendwas geschichtet sich drüber, nicht? Also am Höhepunkt sagt er dann. Das ist so
das, das Kompositions. Das ist klassisch Barock, oder?
Ja, es ist vor allem ein klassisches Kompositionsprinzip, das eigentlich heißt Passacaglia oder Chaconne. Bedeutet, dass eine Melodie zugrunde liegt, meist im Bass.
Ist das immer. Dieser Basso Continuo, über
nein,
den wir Basso schon gesprochen
Continuo,
haben?
Nein, das ist was Basso anderes? Continuo ist noch einmal ganz was anderes, da machen wir eine Sendung.
Na gut, vergessen Sie, was ich gesagt habe.
Da ist ein Basso Continuo dabei. Aber
das ist nicht diese Linie, die wir da gehört haben.
Das schaffen wir nicht in unserer Zeit. Das ist das Thema, auf dem die gesamte Komposition fußt, in dem dieses Thema im Bass ununterbrochen wiederholt wird. Das kommt ununterbrochen und über diesen Bass schichtet der Komponist nun immer neue Einfälle. Da kann eine Melodie dazukommen, können zwei Melodien dazukommen, das kann man rhythmisieren, da kann man alles machen, aber fest steht, der feste Grund der Komposition ist dieses Passacaglia oder Chaconne-Thema. Das gibt's also weit herauf bis ins 20. Jahrhundert haben Komponisten diese Technik verwendet. Ganz berühmte Passacaglia zum Beispiel ist das Finale der 4. Symphonie von Johannes Brahms, das auf einer Melodie oder auf einem Bass, auf einem Thema aus einer Kantate von Bach beruht. Führt alles zu weit. Also Pachelbel ist der klassische Chaconne- oder Passacaglia-Komponist und es ist ihm gelungen, erstens einmal diese Bassmelodie kann man sofort mitsingen und er hat mit einer unglaublichen Fantasie immer mehr drüber geschichtet und das wiederum hat Komponisten später angeregt und wie der Erich auch ganz richtig sagt, das kommt in der Pop- und Rockmusik vor. Du hast dort die besten Beispiele.
Ja, aber hören wir vielleicht das Original zuallererst
einmal. Hören wir zuerst einmal das Original, genau. Das ist also der Bass, nicht? Ja. Und über dem spielt sich's ab und das kommt dann zu solchen Höhepunkten wie.
Und dieser Bass, der sich da am Anfang aufbaut, ist natürlich perfekt dafür, genutzt zu werden für Pop- und Rock-Songs, weil sich da ein immer wieder wiederholendes Muster abspielt, das sehr leicht auf klassische Pop-Rock-Akkorde umlegbar ist.
Genau, das stimmt.
Und
das stimmt,
ja. Genau, wir haben ja schon einmal eine Folge gemacht über Pop-Klassik-Verbindungen. Da haben wir über diesen Kanon auch schon gesprochen. Deswegen halte ich es jetzt ganz kurz, aber ich habe natürlich was mitgebracht. Die Pet Shop Boys haben zum Beispiel ganz klassisch diesen Bass am Anfang zu einem Popsong ausgebaut, nämlich Go West.
Also man hört, mit wie viel Musik dieser simple Bass seit Pachelbel übergossen worden ist und erhält noch immer. Also die tragfähigste Musikbrücke der Geschichte.
Ja, und Maroon 5 ist so weit gegangen und hat eigentlich gleich die Melodie, die der Erich dann auch schon angesungen hat. Dieses die haben das auch einfach zu ihrer Hauptmelodie gemacht im Lied namens Memories.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday.
Ja, aber ansonsten ist dieser Ohrwurm des Barock eigentlich ein ziemliches One-Hit-Wonder, oder? Oder kennt man von Pachelbel noch andere Dinge?
Also man kennt man sicher von Pachelbel gar nichts anderes. Also
es gibt man im Sinne von die meisten Menschen, die sich also mit Musik auch beschäftigen.
Ja, fast alle, also auch fast alle, die sich mit Musik beschäftigen, kennen den Kanon und sonst nichts. Was schade ist, wie bei vielen so halb vergessenen Komponisten, aber ich meine, wir kennen durch die Musikgeschichte quer durch immer wieder Komponisten, die man nur, diese sogenannten Einwerkkomponisten, nicht? Dazu gehört für sich Pietro Mascagni mit seiner Cavalleria Rusticana und Kollege, meistens am selben Abend aufgeführt, Ruggero Leoncavallo mit dem Bajazzo. Wirkliche Hits in allem Opernrepertoire ist also ununterbrochen gespielt. Kein Mensch kennt irgendein zweites Stück von Mascagni und schon gar nicht von Leoncavallo. Also, das gibt's.
Ja, auch Pachelbel ein One-Hit-Wonder. Dieses One-Hit-Wonder war aber für Hochzeiten wie auch für Begräbnisse gut. Also es ist, glaube ich, eines der beliebtesten Stücke für beide Gelegenheiten.
Ja, das ist einfach Festmusik, Trauermusik, alles in einem. Einfach, weil man es gern hört und es einen schon in eine gewisse entrückte Stimmung versetzen kann.
Es hat was sehr Feierliches. Ja.
Thank you.
Das war jetzt sozusagen eine kleine Zugabe auf dem Höhepunkt unseres Podcasts über Ohrwürmer Römisch 2.
Ein neuer Ohrwurm.
Ein neuer Ohrwurm. Ja, es ist nämlich so, dass in den erwähnten Stücken, also Cavalleria Rusticana und Bajazzo, jeweils Zwischenspiele drin. Das sind so ganz kurze, vielleicht 80-Minuten Stücke, daher werden sie an einem Abend
80 aufgeführt. Minuten gilt das kurz?
Ja, für eine Oper. Also Abend ist es zu kurz. Daher muss man Pause machen und spielt dann das zweite Stück. Und das war das berühmte Intermezzo Sinfonico aus Cavalleria Rusticana von Mascagni. Da kann man hören, warum dieses Stück immer wieder gespielt wird. Auch ein Ohrwurm. Hat uns aber niemand vorgesungen als Dauerohrwurm unserer Freunde und Kollegen. Aber ja, wie gesagt, ein kleines Schlagobershäuberl, bevor wir jetzt zum nächsten Ohrwurm kommen, den uns wer vorgesungen hat.
Ja, und ich glaube, jetzt kommen wir zum Gegenteil von kurz, aber starten wir mal mit dem, was der Michael uns mitgebracht hat.
Na, 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 na.
Inbrünstig hat uns der Michael das vorgesungen und ich meine, in seinem Timbre schon ein bisschen ein Horn durchklingen zu hören.
Ja, dort liegt die Melodie auch im Original. Das ist der vielleicht schönste Symphoniebeginn aller Zeiten, nämlich der Beginn der vierten Symphonie, der sogenannten der romantischen von Anton Bruckner. Und das erinnert mich an einen Podcast, liebe Katrin, den wir gemeinsam gemacht haben. Da habe ich dir genau den Anfang dieser Symphonie vorgespielt. Und da weiß ich noch, wie du mir gegenüber gestanden bist mit leuchtenden Augen und dann gesagt hast, schön.
Ja, und das ich weiß auch noch, was du gesagt hast, nämlich, das ist Musik, die spült dich weg.
Ja, genau. Ja, so ist es ja auch. Nein, nein, also für mich war das eh so, in meiner Jugend habe ich das rauf und runter gehört.
Wirklich?
In der Aufnahme, die wir jetzt gleich spielen. Das baut sich ja dann in der Symphonie, das haben wir ja damals gehört in unserem Podcast, wirklich weit aus zu einer minutenlangen Themengruppe. Und du sagst ja, also das ist das Gegenteil von kurz, das stimmt natürlich. Die vierte Bruckner dauert ungefähr so lang wie Cavalleria Rusticana, die ganze Oper. Nicht?
Und eine Symphonie sollte nicht so lang wie eine Oper dauern, oder?
Sie darf so lang dauern, wie sie will. Ich meine, die dritte Maler dauert eineinhalb Stunden und keiner, der drin sitzt, wünscht sich, dass sie kürzer dauert. Mhm. Also das kommt immer darauf an, was ein Komponist zu sagen hat und wie weit die Form ihm ermöglicht, die Musik atmen zu lassen. Und gerade bei Bruckner ist es so, dass jetzt, das ist natürlich ein sehr einprägsames Thema, das uns da der Michael vorgesungen hat, aber das kann man natürlich, wie wir bei Bruckner lernen, wirklich strömen lassen und aus dem heraus etwas ganz Großes, ein großes symphonisches Gebäude entwickeln. Die vierte Bruckner ist voll mit Ohrwürmern. Der berühmteste ist zum Beispiel das allerdings erst in der zweiten Fassung nachkomponierte Scherzo. Das ist das sogenannte Jagdscherzo. Wie gesagt, Bruckner hat es in der ersten Fassung seiner vierten Symphonie noch gar nicht drinnen, aber das wurde auch ein Wunschkonzert-Hit, nicht? Also die Symphonie enthält mehrere Ohrwürmer. Ist ja eigentlich ganz schön. Jetzt sind wir noch einmal bei einem Jahresregenten, dem im selben Jahr wie Smetana geborenen Anton Bruckner, vor dem wir uns jetzt auch verneigen.
der Michael hat im Gymnasium im Musikunterricht Bruckner damals besprochen und da hat er diese vierte Symphonie als eines der Beispiele gehört und die anderen Beispiele, sagt er, hat er vergessen, aber dieses Motiv war so einprägsam, dass es immer wieder durch seine Ohren kreucht.
Ja, das ist aber doch toll, ja. Ich meine, das sieht man, dass man aus der Schule ja doch etwas mitnehmen kann und dass man bitte, 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 liebe neue Regierung, wie immer du aussehen wirst, den Musikunterricht wieder verpflichtend einführst in diesem Land. Wir sind ein Musikland und wollen es auch bleiben.
Vielleicht hinzuzufügen. Der nächste Ohrwurm kommt vom Rudi und er sagt dazu, es ist sein allererster Klassik-Ohrwurm. Er liegt ihm im Ohr, seit er mit 15 Jahren begonnen hat, sich die klassische Musik zu erschließen.
Toll.
Da, 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 da.
Das ist eine relativ leichte Übung für einen Musikfreund, der viel ins Konzert geht. Das ist der Anfang des vierten Satzes aus der 9. Symphonie von Antonín Dvořák. Da können wir gleich noch einmal Rafael Kubelik dirigieren lassen. Also ein sehr martialisches Thema, das allerdings wirklich Ohrwurmcharakter hat. Mhm. Übrigens nicht das einzige Ohrwurmthema in dieser Symphonie, die daher eine der meistgespielten Symphonien der Musikgeschichte ist. Symphonie aus der Neuen Welt. Gibt es eine große Nomenklaturfrage, denn ältere Musikfreunde, also die Generation vor mir ungefähr, kennen das als Symphonie Nummer 5 von Antonín Dvořák, nämlich die fünfte gewesen, die gedruckt worden ist. Und so sind die Symphonien nummeriert worden bis in die 60er Jahre hinein, bis man draufgekommen ist, Dvořák hat nicht nur 5, sondern insgesamt 9 Symphonien komponiert. Dann ist alles renummeriert worden und jetzt ist es die 9. Und mittlerweile wissen wir alle, es ist die sogenannte 9. Dvořák. Aber man muss nicht nummerieren, man sagt Symphonie aus der neuen Welt, weil für Amerika komponiert. Also Dvořák war ja einer der Komponisten, die stark hofiert wurden Ende des 19. Jahrhunderts und gebeten wurden und wurde dann quasi Konservatoriumsdirektor an der Ostküste und hat für diesen Zweck dort mehrere Stücke komponiert, auch ein hinreißendes Streichquartett, übrigens auch mit Ohrwurmcharakter. Also man hört, das ist das amerikanische Streichquartett von Dvořák, man hört, dieser Mann war fähig dazu, wirkliche Ohrwürmer zu komponieren, für einen großen Konzertsaal, für einen kleinen Konzertsaal, für den Hausgebrauch. Das lag daran, dass er sich bei seinem früheren Schaffen immer an der tschechischen, sagen wir, böhmischen und mährischen Volksmusik orientiert hatte und dass er diese ein bisschen, es ist so pentatonisch, also das ist so ohne Quart und Septim auf der Tonleiter. Viele.
Also man darf da nicht alle Tasten verwenden.
Genau, sozusagen. Man darf nicht alle Tasten verwenden, aber wenn man nur die weißen Tasten verwendet und das F und das H auslässt, dann kann man jede Menge Ton folgen. Das ist die sogenannte Pentatonik, also Fünftonsystem. Und in diesem Fünftonsystem sind doch quer über Europa sehr, sehr viele Melodien, simple Melodien, volksliedartige Melodien organisiert. Und just das hat Dvořák auch in Amerika vorgefunden, unter anderem bei den Spirituals, von denen er sich hat auch inspirieren lassen. Und das hat er zitiert und in seine Musik hereingenommen.
Eines ist er dort der in die Kirchen gegangen?
Und naja, sowieso, er hat auch Kirchenmusik komponiert natürlich. Und er hat in seine Symphonie mehrere solche Motive integriert. Berühmteste im zweiten Satz die Englischhorn-Melodie, die wirklich ein bisschen klingt wie ein Spiritual. Das ist natürlich eine der berühmtesten Melodien, ist im zweiten Satz, im langsamen Satz der Symphonie aus der Neuen Welt. Also man hört schon, die Symphonie ist voll mit solchen Dingen, aber sie ist auch eine richtige Symphonie. Und am Schluss ballt Dvorak seine ganze Kunstfertigkeit und schachtelt diese Melodien, die er in dieser Symphonie verwendet, in einem gigantischen, man nennt das in der Musik, kontrapunktischen, also Note gegen Note gesetzten Punkt, übereinander, und da klingen die alle wie im Druckkochtopf.
So hat er Amerika erlebt.
So hat er Amerika erlebt, als riesiges Durcheinander. Und das Ganze hat jetzt noch eine Point. Dvorak hat natürlich, wie gesagt, diese Pentatonik. Die kannte er schon aus seiner böhmischen Heimat. Die hat er da wiedergefunden. Und er nennt das Stück, es hat relativ schnell geheißen, Symphonie aus der Neuen Welt. Und jeder Prag-Besucher, der die Stadt ein bisschen kennenlernt, weiß, dass eine der Gassen auf der Kleinseite Neue Welt heißt. Das heißt, mit der Hintergedanke für Dvorak war natürlich Symphonie aus der Neuen Welt, aber ich bleib doch irgendwie zu Hause.
Er wollte was zum mit nach Hause bringen schaffen.
Genau. Und jetzt noch eine Point, Ohrwurm, vielleicht Inspiration für Ohrwurm Römisch 3, den werden wir sicher auch noch produzieren. Das Thema, das der Rudi uns eingesungen hat, war wahrscheinlich schon für Dvorak ein Ohrwurm, den gar nicht er komponiert hat, sondern den er im Ohr hatte.
Aha.
Und verwendet hat.
Hat er da was geklaut? Jo, das ist die gleiche Melodie, ja, ein bisschen langsamer.
Und schon wieder ein Horn, nur ein bisschen langsamer. Ja,
aber genau. Hört es dann auf mit diesem Takt oder geht es dann auch noch
das
weiter?
Hört mit so diesem, wie, nein, so nein, das hört mit diesem, das war der Ohrwurm, den Dvorak mit Sicherheit im Kopf hatte.
Halt denn ausgebaut.
Er kannte dieses Stück, das heißt Hans Heiling und ist eine Oper des, sagen wir, Wagner-Vorgängers Heinrich Marschner. Damals viel gespielt, ist ein Missing Link zwischen Weber und Wagner. Leider wird es nicht gespielt, sodass man immer glaubt, Wagner ist wie der Phönix aus der Asche, hat alles allein erfunden, hat überhaupt nichts allein erfunden, er hat es nur eben weiterentwickelt, so wie Dvorak dieses Thema. Er führt es dann pentatonisch nach unten weiter und das ist das berühmte Anfangsthema seines vierten Satzes. Also wir sehen, Ohrwürmer haben eine lange Geschichte, das war sozusagen der Großvater des Dvorak. Ohrwurms.
Okay, Ohrwürmer wollen geteilt werden. Jetzt hast du gesagt, Dvorak war ein tschechischer Komponist und vorhin haben wir über Smetana gesprochen, der ja auch ein tschechischer Nationalkomponist war. Standen die beiden in Konkurrenz zueinander?
Ja, bis zu einem gewissen Grad ja, aber Smetana war die Nummer eins, denn er war doch deutlich älter und war die führende Kraft in der Entwicklung der tschechischen Nationalmusik. Anders als Dvorak hat sich Smetana wirklich ganz deutlich heraus aus der deutschen Tradition entwickelt, war ein großer Wagnerianer und hat auch nie einen Hehl draus gemacht. Und wie gesagt, anders als Dvořák hat Smetana in seiner Kindheit vor allem einmal Deutsch gesprochen. Also er hätte wahrscheinlich gesagt, Muttersprache Deutsch. Das hat er dann natürlich abgeleugnet, aber es war so. Und bei Dvořák ist das ganz anders. Der ist wirklich ein böhmischer Fleischhauer-Bub gewesen und hat sicher sein ganzes Leben, konnte auch sehr gut Deutsch, aber hat Muttersprache mit Sicherheit Tschechisch gehabt. Und das hätte er auch musikalisch für sich beansprucht. Also so wie dann später der deutlich jüngere und schon in die Moderne hereinstrebende mährische Komponist Leoš Janáček, der auch mit Mühe und Not sozusagen in seiner Familie, wie dann auch Béla Bartók ja, in Ungarn, wo die Familie auch Deutsch miteinander korrespondiert hat. Und die haben dann jeweils geschaut, dass sie die Nationalsprachen verwenden, auch in der Familienkorrespondenz. War gar nicht so einfach, dass die Bartóks dann miteinander Ungarisch konversiert haben, bei Janáček doch wirklich konsequent Tschechisch gesprochen wurde. Nicht? Und das ist alles, also wir haben gesagt, 19. Jahrhundert und Beginn des 20. Jahrhunderts, Nationalismus, Jean Sibelius, der große finnische Nationalkomponist, der also quasi die finnische Hymne komponiert hat mit seiner Finlandia im Zuge der Freiheitskriege gegen die Russen, ist schwedischsprachig aufgewachsen, weil die Oberschicht hat in Finnland Schwedisch gesprochen. Also da gibt es große Verwerfungen. Wie auch immer, musikalisch haben wir heute zweimal Tschechisch gesprochen, bei der Moldau und bei der Neuen Dvořák.
Und der Ohrwurm, der mir jetzt bleibt, ist auch tschechisch. Da, 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 da,
ja, bitte.
Da, da.
Ja, wir wissen es vom deutschen Komponisten Heinrich Marschner.
Stimmt, eigentlich ist er deutsch. Hinterlassen wir hier wieder ein paar Ohrwürmer, die uns selbst und vielleicht auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch eine Weile begleiten könnten. Wenn Sie noch weitere Ohrwürmer haben, die Sie gerne mit uns teilen wollen, dann freuen wir uns natürlich über Ihre Hinweise, Zuschriften oder auch Audionachrichten. Sie dürfen uns gerne was vorsingen, vorzwitschern, vorsummen.
Und schicken Sie es dann bitte an podcast@diepresse.com.
Und damit verabschieden wir uns für heute.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.